Wir sind von Christus geliebt. Er schenkt uns seine Gnade.
Das hören wir hier fast jeden Sonntag. Erreicht uns das? Ich glaube, wir müssen es immer wieder hören, damit es in uns hineinsickert, damit wir es verstehen, damit wir es annehmen. Gott nervt uns quasi mit seiner Liebe, bis wir sie annehmen. Warum ist es so schwierig, das anzunehmen? Wir leben in einer Gesellschaft, in der man sich nicht gerne etwas schenken lässt. Und wenn man Gnade erlebt, dann denkt man auch, man hat sie verdient. Wir hatten gerade in der Schriftlesung, da ging es um Hochmut und Demut. Und ich empfinde unsere Gesellschaft an vielen Punkten sehr hochmütig. Da werden Ansprüche gestellt an andere. Man selber bringt es dann nicht unbedingt so, aber an anderen werden Ansprüche gestellt. Es soll möglichst schnell sein. Maximale Dinge werden erwartet, maximale Lohnerhöhungen. Es ist egal, wie es den anderen dabei aussieht, was das Allgemeinwohl vielleicht für Konsequenzen davon hat. Jeder hat diese Ansprüche. Und was man so zu Hause nicht schafft, das müssen dann die Schulen richten. Und vor allen Dingen der Staat muss es richten. Also die Anforderungen und Ansprüche an den Staat, möglichst wie eine Nanny sich um uns zu kümmern, sind gewaltig. Und das ist ja nicht der Schluss der Ansprüche. Der größte Teil der Ansprüche richten wir gegen uns selber. Wir haben Ansprüche an uns, wie wir uns verhalten, sind dann auch frustriert, wenn das nicht so gelingt. Wie kann uns in so einer Situation die Botschaft von der Gnade Jesu erreichen? Ich meine nicht nur so, dass wir sie im Kopf hören, dass wir sie akzeptieren und sagen, ja, sehr schöne Worte. Wie kann sie unser Herz erreichen und verändern? Dass wir sagen, ja, weil Jesus mich liebt, weil er mich angenommen hat, weil er mir gnädig ist, das lasse ich mir schenken, das nehme ich an. Und ich möchte, dass möglichst viele Leute das auch noch erleben und diese Erfahrung machen. In der Herausforderung sind wir und deswegen müssen wir uns immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen und hoffen, dass wir immer besser verstehen, was das bedeutet. Der Predigttext für heute hilft uns dabei. Epheser 2, Vers 4 bis 10. Ich lese es nach der Neuen Genfer Übersetzung. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ja, ein hervorragender letzter Vers, man möchte gern daran hängen bleiben, aber bevor wir uns über gute Werke unterhalten, müssen wir uns unterhalten über die Menschenliebe Jesu, über die Gnade, die er uns schenkt, sonst bekommt das alles einen falschen Geschmack. Und deswegen fangen wir am Anfang an, von Christus geliebt, einfach himmlisch. Ich nehme Vers 6 da hervor. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Jesus hat uns einen Platz im Reich Gottes gegeben und schon jetzt im Himmel. Man könnte so formulieren, wenn man das übersetzt, in Christus sind wir schon jetzt in den Himmel versetzt. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, ist schon im Himmel. Der Theologe Karl Barth sagt so schön, dass wir noch nicht im Himmel sind, daran kann uns ein ganz banaler Zahnschmerz erinnern. So, und das ist die Spannung. Auf der einen Seite haben wir die Zusage, wer zu Christus gehört, ist jetzt schon Teil des Himmels. Wir sagen natürlich, das Reich Gottes ist hier, auf der Erde beginnt es, es ist inwendig in uns. Aber hier ist nochmal eine drastischere Aussage, es ist himmlisch, wir sind jetzt schon Teil des Himmels. Auch wenn wir uns vielleicht so fühlen, dass wir denken, der Himmel ist weit weg, es ist alles sowieso sehr irdisch. Und doch gilt, wir sind in Christus in den Himmel versetzt. Wie kann man sich dieses Unvorstellbare vorstellen? Das heißt, er schenkt uns die Gnade. Und deswegen müssen wir Vers 7 noch hinzunehmen. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das heißt, wir bekommen hier einen Einblick in eine Realität, die unseren Verstand übersteigt. Wir müssen also unsere Denkvoraussetzungen weiten. Oder anders formuliert, wir haben ein Doppel-Ich, was jetzt schon im Himmel ist. Und das ist ein Geschenk Gottes, das ist auch nicht auf Bewährung, so nach dem Motto, du bist schon Teil des Himmels, wenn das alles so klappt auf der Erde, wenn du schön alles gut machst und ein perfekter Christ bist, dann bist du Teil des Himmels. Und nein, wir sind jetzt schon Teil des Himmels. Es ist eine Wirklichkeit, an der wir zweifeln können, die wir nicht fühlen können und die trotzdem Realität ist. Aber weil sie so wichtig ist, müssen wir darüber reden und das einfach annehmen, sagen, ich verstehe es nicht, aber was bedeutet das denn? Ich bin jetzt schon mit Christus in den Himmel versetzt. Die Bibel findet verschiedene Bilder davon. Das eine ist so eine Art doppelte Staatsbürgerschaft. Man ist Bürger auf dieser Erde und Bürger im Reich Gottes. Das heißt, der Hauptwohnsitz ist der Himmel. Und wir leben jetzt hier im irdischen Staat, in der Fremde, auf Montage, auf Dienstreise. Das hat Auswirkungen auf den Alltag, aber unsere Heimat ist im Himmel. Wer mehrfach umziehen musste oder in der Fremde lebt und ein Gefühl und eine Erinnerung an Heimat hat, weiß, was das für ein Gefühl ist. Man ist hier, muss sich irgendwie klar miteinander klarkommen und auch selber mit sich klarkommen, aber die Heimat ist woanders. Die Heimat wird im Übrigen dann auch schnell idealisiert. Wenn man dann mal wieder zurückgeht in die Heimat, dann merkt man, boah, ist doch auch alles irgendwie sehr irdisch. Hier ist es eine andere Sache. Paulus fordert uns heraus, glaubt das, das ist eine Realität. Egal wie ihr euch fühlt, ihr seid Bürger des Reiches Gottes. Es ist ein Geschenk, ihr müsst es euch nicht verdienen und ihr könnt es euch nicht verdienen. Und deswegen muss er nochmal einsetzen. Das sind jetzt nämlich die Verse auch davor und dahinter. Von Christus geliebt bedeutet, dass wir einfach Gnade geschenkt bekommen und Barmherzigkeit. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Vers 8, noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Sie ist überwältigend groß, unvorstellbar groß. Aus Gnaden seid ihr errettet, lasst euch das schenken. Macht euch klar, dass Gott nicht etwa das so macht, dass ihr als Erdenmenschen ein paar Lichtpartikel habt in eurer Seele, an die Gott anknüpfen muss. Nein, er hat euch das ewige Leben geschenkt, ohne dass ihr dafür dass das schon in euch war. Es ist ein Geschenk, das von außen kommt, das Gott euch gibt. So ist Gott, so geht er mit uns um. Wir wissen, dass wir als Christen schuldig werden, dass wir sündigen. Wir brauchen Vergebung. Und wenn man in manchen Punkten drinsteckt und fragt, wie komme ich da raus, wie komme ich klar? Ich fühle mich schuldig gegenüber Gott, aber irgendwie bleibt dieses Gefühl, auch wenn ich weiß, er hat mir vergeben. In so einer Situation muss man sich immer wieder bewusst machen, das, was ich jetzt erlebe, erlebe ich hier auf dieser Welt. Das ist sozusagen der Zustand, den ich in der Fremde erdulden muss. Aber ich lasse mir nicht kaputt machen, dass meine Heimat im Himmel ist, dass mein Doppel-Ich bei Gott so angenommen ist, dass er mich beschenkt hat mit Vergebung und dass er es auch aushält, wenn ich wieder schuldig werde, wenn ich hinfalle, lange Zeit brauche aufzustehen und wenn ich dann aufstehe, auch noch rumeiere und der Weg nicht gerade ist. Das ist nicht verlierbar. Und das widerspricht unserem Denken, weil wir denken, wenn wir jetzt Christen sind, dann muss alles glatt laufen und dann müssen wir auch tolle Christen sein. Und wenn wir das nicht sind, fühlen wir uns nicht von Gott geliebt. Und daran müssen wir arbeiten, dass diese Liebe auch da ist, wenn wir gerade nicht rund laufen. Das haben übrigens Eltern gegenüber ihren Kindern auch. Da gibt es manche Sachen, die einen stören, aber sie bleiben doch Kinder und man versucht sie von ganzem Herzen zu lieben. Und nun stellt euch vor, dass Gott das auf einer ganz anderen Ebene tut, mit viel mehr Liebe, mit viel mehr Geduld, mit viel mehr Weitsicht. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen, die möchte ich euch einmal vorstellen. Ein König sollte folgendes Urteil unterschreiben: Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Ihm kam das Urteil zu hart vor, weil er den Mann kannte und seine Familie. Und deswegen hat er nicht viel gemacht, er hat einfach das Komma versetzt. Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Die Folge ist Freispruch. Ich glaube, dass Gott in unserem Leben ständig solche Kommaverschiebungen macht. Wo wir über uns sagen, Gnade unmöglich. Wir haben uns selber in diese Situation reingeritten, also müssen wir da raus. Und Gott sagt, nein, ich schenke dir diese Gnade in deinen Lebenssatz, der so hart ist, der ohne Bewährung klingt, mache ich ein Komma an der anderen Stelle und das verändert alles. Das will Gott, dass wir das kapieren. Wenn wir kapieren, wie Gott uns barmherzig ist, wie gnädig er uns ist, dann lernen wir es vielleicht auch mit uns selber gnädiger zu sein und hoffentlich auch mit anderen gnädiger zu sein, sie nicht mit Ansprüchen zu überziehen, sondern einen Moment zu überlegen, wo können wir etwas von der Barmherzigkeit weitergeben. Wir müssen uns einüben in diese Geschichten, das kommt nicht von alleine. Man kann sich einüben in Lebenshaltungen, die negativ sind. Wenn man sich ständig sagt, ich bin Dreck, glaubt man das irgendwann. Wenn man sich bewusst macht, ich bin Gottes geliebtes Kind, seine Gnade verändert das alles, dann wird man merken, wenn man das immer wieder sich auch bewusst macht und wiederholt, dass sich die Selbstwahrnehmung verändert. Ich sehe mich anders. Ich sehe mich nicht als den, der es nicht schafft, sondern als dem, wem Gott Gnade schenkt. Der sagt, steh wieder auf, geh weiter, meine Liebe wird immer da sein, an der hat sich nichts geändert. Das ist der dritte Punkt, von Christus geliebt, einfach irdisch. Und nun sind wir bei dem, wo es um die Werke geht. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, diese Liebe Gottes, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das heißt, wenn wir gute Werke tun, dann dient das nicht dazu, Gott zu beeindrucken oder anzugeben vor anderen Menschen, sondern es ist Folge dieser Gnade. Und deswegen muss man zuerst von der Gnade Jesu, von der Liebe Gottes reden und dann erst von den Werken. Von denen muss man auch reden, sonst wird es nicht rund, sonst fehlt nachher etwas Entscheidendes. Denn das sind wir, Vers 10. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete durchzuführen. Dieser Text wurde damals verwendet in einem Taufgottesdienst. Das ist eine Vermutung, die das nahelegt, weil hier sehr grundlegend geredet wird. Das heißt, wer sich taufen ließ, der hatte seine Beziehung zu Jesus verbindlich gemacht. Und diesem Menschen wurde jetzt gesagt, du gehörst zu Christus, Christus hat dich erlöst. Und nun lebe auch in dieser Situation, lebe im Dank gegenüber Christus. Lass diese neue Sichtweise, dass du sein Kind bist, dein Leben prägen. Und diese Prägung wird auf Dauer dein Leben verändert. Wenn du dich als jemanden siehst, der das, was Gott möchte, tun kann, dann wirst du merken, es wird eine leichte Aufgabe. Wenn du das, was Gott von dir will, als zusätzliche Aufgabe, als Stress siehst, dann wird das deine Distanz zu Gott vergrößern. Hier ist ein Bild verwendet, das ich sehr beeindruckend finde. Hier steht, alles, was wir an guten Werken tun, ist vorbereitet von Gott. Das heißt, was du in der Vergangenheit getan hast an guten Werken, hatte Gott vorbereitet. Hast du vielleicht gar nicht gemerkt, hat sich nicht so angefühlt, es warst du selber, der das getan hast, das ist ja auch super. Aber nun gehen wir mal auf diese Sichtweise zurück. Wir wissen, dass wir gerne vielleicht was Gutes tun, aber wissen nicht, was ist jetzt wirklich gut in einer Situation. Wir wissen nicht, wie wir das selber mit den Kräften hinbekommen, weil wir begrenzte Möglichkeiten haben. Wie können wir wirklich Gutes tun, das effektiv ist? Und hier gibt es mehrere Bilder. Die stehen jetzt nicht in der Bibel, jedenfalls nicht alle. Das erste mit dem Regal steht nicht in der Bibel. Vielleicht stellst du dir das als Regal vor. Vielleicht bist du so ein Typ, der Regale braucht. Dann kannst du dir vorstellen, in dem Regal liegen alle guten Taten für die nächsten Tage, Wochen, Monate aufgereiht. Wenn du eine gute Tat brauchst, dann gehst du an das Regal und sagst, was soll ich tun? Und vielleicht leuchtet dann irgendwo eine Leuchtdiode auf und Gott sagt, das ist die gute Tat für den heutigen Tag. Du nimmst sie mit und tust sie nebenbei. Erledigt. Vielleicht ist dieses Bild zu systematisch. Nehmen wir ein anderes Bild und das ist jetzt schon mehr aus der Bibel. Stell dir vor, du bist mit Jesus an deiner Seite unterwegs. Und es kommen Situationen, in denen du nicht weißt, was gut und richtig ist. Du weißt, was gut gemeint ist, hast aber oft erlebt, dass gut gemeint eben nicht gut ist. Und nun fragst du Jesus an deiner Seite und fragst, wenn das stimmt, dass du alles gut vorbereitet hast, dann hört sich das sehr leicht und locker an. Was ist denn das, was ich jetzt leicht und locker mit meinen Einsatzmöglichkeiten nebenher machen kann? Und Jesus hat versprochen, dass er uns durch den Heiligen Geist zeigt, was dran ist. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist nicht mein Gewissen oder meine Ansprüche an mir selber sagen mir, was ich tun müsste. Wir wissen, das kann sehr großer Stress sein, sondern ich entspanne mich und frage, Gott, wenn du mir den Heiligen Geist gegeben hast, was ist denn jetzt diese gute Tat, die du für mich vorbereitet hast? Das heißt, wir nehmen etwas ernst, was hier in der Bibel steht und versuchen, Erfahrungen damit zu sammeln. Vielleicht auch ganz neue Erfahrungen. Dann kann es sein, dass du nach einiger Zeit feststellst, dass Jesus nicht mehr an deiner Seite geht. Du gehst allein. Es kann sein, dass du trotzdem auf dem richtigen Weg gehst. Es kann ja sein, dass Jesus gerade bei jemand anders ist, der mehr Hilfe braucht als du. Es kann aber auch sein, dass du erstmal zurückgehen solltest. Und dann siehst du, dass Jesus dort auf einer Bank sitzt und ausruht. Und er würde dir sagen, hier solltest du auch sitzen. Du hast ein gnadenloses Programm, das schaffe noch nicht mal ich als irdischer Jesus. Und ich habe den Eindruck, du hast neben meinem Programm noch ein anderes Programm, das du abarbeitest. Bist du bescheuert? Willst du dich selber kaputt machen? Gott hat dich befreit von der Sklaverei. Du bist auch nicht von anderen versklavt, aber du hast dich selber versklavt. Und zwar so maximal, dass du dich selbst ausbeutest. Das ist die Sklaverei, die unsere Gesellschaft am meisten mag. Selbstausbeutung. Dann jammert man nicht und man macht klaglos das, was man macht. Und Jesus sagt, entspann dich. Mein Programm ist gut für dich, weil es sind die Dinge, die du im Alltag brauchst, die gut und richtig sind, die Situation in Ordnung bringen, die Entspannung reinbringen, Konflikte entschärfen, dir Kraft geben, in Konflikten auszuhalten. Aber mach doch nicht noch so ein Zusatzprogramm und deswegen setz dich mal an meine Seite. Und wir überlegen jetzt mal gemeinsam, was das Richtige wäre. Ich brauche solche Jesus-Erfahrungen häufig und leider muss man sie sich erst wieder bewusst vorstellen, um sich deutlich zu machen, dass Jesus ja dabei ist. Er wohnt mit seinem Geist in uns, er ist immer dabei, God to go quasi, er gibt uns Impulse, die wir brauchen. Und wenn du dich verrannt hast, vor Menschen kann das peinlich sein. Gott hat damit keine Probleme. Er kennt die Peinlichkeiten der anderen, die sagt er dir aus guten Gründen nicht, aber er kennt auch deine Peinlichkeiten und bei ihm ist das kein Problem. Du bist immer noch sein geliebtes Kind. Merken wir, auf was für eine Spur wir kommen, wenn wir uns darauf einlassen? Das klingt nach gelingendem Leben, nach Leben, wo man das Richtige zur richtigen Zeit tut. An manchen Stellen wird Gott vielleicht sagen, du weißt, was zu tun ist, nun geh hin und tu das. Und man wird in der Zeit, wenn man das tut, von Gott keine neuen Impulse bekommen, weil ja klar ist, auf welchen Weg man gehen soll. Es ist also nicht immer nötig, dass wir so im Gespräch mit Jesus da sind, das hilft, aber manchmal wissen wir sehr gut, was zu tun ist und wir merken durch den Heiligen Geist, er gibt uns Kraft. Und dann wäre Reden um das, was jetzt eigentlich zu tun wäre, kontraproduktiv, weil der Weg längst klar ist. Ihr merkt, mit Gottes Geist bekommen wir eine Peilung und die brauchen wir auch. Und ich wünsche euch persönlich, dass ihr das so erfahrt. Amen.